Ja, diese Episode beginnt mit einer kleinen feierlichen Fanfare, denn es ist die 100. Folge des How to Real Estate Podcasts und zu diesem kleinen Jubiläum begrüßen Sie wie immer an dieser Stelle Crowdhouse-CEO Robert Plantag.
Grüezi miteinander.
Mein Name ist Michael Meyer, schön haben Sie eingeschaltet.
How to Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer. Präsentiert von Crowdhouse und Propertunity.
Ja, 100 Episoden hin oder her, wir haben Dinge zu besprechen, deshalb bleibt da kaum Zeit, nostalgisch zu werden, aber so ein paar Zahlen zum Einstieg können wir ja angesichts dieses Jubiläums liefern. Wir haben die erste Folge dieses Podcasts im Mai 2021 aufgenommen. Wir machen ihn seit gut 3 Jahren. Es sind 100 Folgen, davon haben wir die meisten gemeinsam gemacht. Einige wenige habe ich mit anderen Gästen aufgenommen. Bei einer Episodenlänge von ca. 25 Minuten ergibt es über 40 Stunden, die wir in den letzten 3 Jahren gemeinsam an diesem Tisch gesessen sind oder eben wie heute eben nicht gemeinsam am Tisch. Du bist nämlich heute, wo bist du überhaupt?
Ich bin unterwegs auf Baustellen heute.
Genau, auch das ist dank modernster Technik heute problemlos möglich. Und letzter kleiner Funfact, 23 Episoden lang haben wir auf Schweizerdeutsch gesprochen. Seit Episode Nummer 24, seit dem März 2022 machen wir das auch auf Hochdeutsch und das wird auch weiterhin so bleiben. So viel dazu und ich würde sagen, auf die nächsten 100 Folgen. Zuerst wollen wir aber die 100 mal unter Dach und Fach bringen und beginnen heute allseits mit der allseits beliebten Rubrik.
Die Frage der Woche.
Und ich habe mehrere Fragen zusammengefasst, denn es ging bei sehr vielen Rückmeldungen eigentlich um das Gleiche, nämlich darum, was ist denn nun aktuell unsere Empfehlung bezüglich Hypotheken? Ich lese 2 Fragen exemplarisch vor, damit alle ein Gespür dafür kriegen. Erste Frage gestellt von Herrn Fuchs per E-Mail. Herzlichen Dank für die letzte Folge. Ich finde, Sie haben das sehr schlüssig eingeordnet. Eines würde ich gern vertieft erfahren. Was genau ist denn nun Ihre Empfehlung in der jetzigen Situation bezüglich Hypothekarstrategie, insbesondere im Bereich Mehrfamilienhäuser, Renditeimmobilien? 2. Frage, ähnlich gestellt über WhatsApp. Ich bin absoluter Neuling im Immobilienbereich. Eure Show hat mir sehr viel geholfen, etwas Klarheit bezüglich Hypotheken zu erlangen. Danke dafür. Nun zu meiner Frage. Ich habe mich vor einem Jahr dafür entschieden, eine Immobilie zu erwerben und in einer Woche steht der Termin mit der Bank an, um die neue Hypothek festzulegen. Könnt ihr mir eine Produktempfehlung abgeben, eher fest oder eher eine Saron-Hypothek? Gruß und vielen Dank. Ich gebe zuerst meine Antwort ab, okay, weil meine ist rein psychologisch. Du kannst dann eine Antwort mit wirklicher Expertise geben. Also vorab als Disclaimer, no financial advice. Mich fragen natürlich Leute sehr oft auch, insbesondere solche, die sich halt neu ein Eigenheim kaufen wollen, was sie denn machen sollen betreffend Hypothek und halt oft auch Fest oder Saron. Und ich gebe eigentlich immer die gleiche Antwort. Festhypotheken sind ja meines Erachtens aktuell immer noch tief. Eine bestimmte Fallhöhe ist zwar da, aber eben gegenüber Saron-Hypotheken. Es ist ja nicht unendlich, was man da einsparen kann. Ich sage nicht, dass es nicht signifikant ist, don't get me wrong, aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt ein Festhypothek-Angebot vor sich hat, von dem man findet, doch, eigentlich ist das immer noch moderat, dann kann man sich durchaus die Frage stellen, was ist mir denn wichtiger? Ist es mir jetzt wichtiger, dass ich über die nächsten XYZ Jahre so viel Sparpotenzial wie möglich mir offen halte und wirklich so wenig zahlen will wie irgendwie möglich? Oder ist es mir eigentlich wichtig, dass ich Bedingungen habe, von denen ich weiß, doch, die sind solide, die kann ich mir höchstwahrscheinlich auch in 10 Jahren immer noch leisten, egal was passiert. Ich kann das alles zur Seite legen, muss mich nicht drum kümmern. Und ich glaube, das ist insbesondere, wenn es ums Eigenheim geht, die wichtige Frage. Und da muss man sich meines Erachtens 2 Fragen vor Augen halten. Wenn ich flexibel bin, kann ich da ruhig schlafen vor einem Zinsentscheid oder hält mich das wach? Und vor allem zweitens, wenn ich jetzt heute eine Festhypothek abschließe und ich dann vielleicht in 1-2 Jahren in die Zeitung schaue und dann weiß, ha, grundsätzlich würde ich heute ein bisschen weniger bezahlen, ärgert mich das dann oder lässt es mich völlig kalt? Und ich sage jetzt mal, gerade wenn es ums Eigenheim geht, um die eigene Wohnsituation, sind das, glaube ich, fast noch entscheidendere Fragen als diejenigen nach der aktuellen Marktsituation und den diesbezüglichen besten Strategien. Bei Renditeimmobilien sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, weil man halt hier mit der Frage auch ehrlicherweise anders umgehen sollte, wenn man sich ein Objekt zur Geldanlage kauft.
Gut, Micky, ich meine jetzt von meiner Seite, willst du mehr eine Einschätzung, was denkst du, ist für selbstbewohnt oder eher für Renditeliegenschaften?
Nein, es war ja die erste Frage, hat gesagt, insbesondere bezüglich Renditeimmobilien, Mehrfamilienhäuser.
Okay. Ja, also bei mir, die Antwort ist für mich ziemlich klar. Ich würde trotzdem im Sauron bleiben. Einfach wegen der, also du hast, was du richtigerweise gesagt hast, ist, das Delta ist nicht mehr ganz so groß zwischen Festhypothek und Sauron. Aber jetzt sind wir in der Tendenz in der Richtung, wo ja der Leitzins eher runterkommt. Das heißt, wir erwarten, dass auch der Sauron runterkommt. Bei guter Bonität und guter Bankbeziehung kriege ich jetzt auch relativ theoretisch sollte ich noch vernünftige Margen hinbekommen mit meiner Bank. Und was ich halt habe, ich habe die Tendenz zu eher sinkenden Zinsen einerseits. Also wir sind jetzt quasi wieder an der neuen Zinswende angekommen, jetzt geht's in die andere Richtung. Und auf der anderen Seite habe ich halt maximale Flexibilität bei einer Renditeliegenschaft. Ich kann die theoretisch jeden Tag veräußern oder Finanzierung umschichten oder was auch immer. Und diese Flexibilität fehlt mir halt bei einer Festhypothek. Wann würde ich auf eine Festhypothek gehen bei einer Renditeliegenschaft? Wäre jetzt, wenn ich ein Haus habe, wo ich sage, Verkauf kommt so oder so niemals in Frage. Und das ist ein wichtiger Teil meines privaten Cashflows. Mhm. Die Mieterträge dieser Liegenschaft, und da ist mir Stabilität viel wichtiger, als vielleicht noch die letzten paar Prozent der Rendite rauszukitzeln. Dann hätte ich mir jetzt überlegt, vielleicht eine Festhypothek zu machen und zu schauen, was man da mit der Bank verhandeln kann. Wohin das es geht. Ich glaube, da sind die Banken ziemlich offen, gut zu verhandeln aktuell. Aber auch da, das muss nicht, das stresst eigentlich nirgends hin. Also ich kann theoretisch auch mal in Sauron parkieren und dann mir alle Zeit der Welt nehmen, verschiedene Banken anzufragen, da nochmal nachzuverhandeln und effektiv mir meine Wunschhypothek dann auszuwählen. Und dann quasi, was auch immer das ist, dann ist 5 Jahre, 10 Jahre oder sogar noch länger.
Eben, wir hatten es ja. Also mein Punkt, wir hatten das ja vor einigen Folgen mal, der Herr, der gesagt hat, er ging ja eine Wette ein oder er hat die Festhypotheken abgeschlossen, aber eben wie gesagt, das ging dabei nicht nur um diesen einzig und allein diesen monetaren Aspekt, sondern eben diesen Sicherheitsgedanken und das ist je nach persönlicher Situation dann durchaus eine valide Überlegung. Kommen wir damit zum News Update. Ja, und da schauen wir wieder mal auf neue Marktzahlen, beziehungsweise die Zahlen sind vielleicht neu, aber die Erkenntnisse keineswegs. Yahtzee hat am letzten Freitag, also vor gut einer Woche, Zahlen zur Entwicklung, insbesondere bei Renditeimmobilien, publiziert. Ihr Fazit für 2023, der Markt hat sich abgekühlt, insofern, dass es deutlich weniger Transaktionen gab. Die Preise von Renditeimmobilien haben sich eigentlich kaum bewegt. Schaut man auf die Wertentwicklung, da sind es gemäß Yahtzee im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr minus 1,5% bei Geschäftsliegenschaften, minus 0,6% bei gemischten Liegenschaften und plus 0,1% bei Wohnliegenschaften. Overall ein Minus von minus 0,6%. Und wenn Sie solche Zahlen hören, dann bitte immer dran denken, die Zahlen waren auf Nachkommastellen publiziert, aber wie genau die dann wirklich sind, ist immer mit Vorsicht zu genießen, insbesondere wenn man weiß, dass die Anzahl der Transaktionen im Jahr 2023 deutlich zurückgegangen sind. Auf gut Deutsch, alles beim Alten. Es ist definitiv keine große Bewegung in irgendeine Richtung zu spüren gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich nichts, was Sie hier in diesem Podcast bereits seit Monaten so jede Woche serviert bekommen. Und dann füge ich hier noch gerne zwei aus meiner Sicht lesenswerte Artikel an, auf die wir nicht vertieft eingehen werden. Zum einen ein Artikel mit dem Titel «Warum der Zeitpunkt für Immobilieninvestments selten besser war». Eine, wie ich finde, lesenswerte Analyse von Peer Bender, CEO von Acro. Und zum anderen, und damit schlagen wir die Brücke zum heutigen Thema der Woche, ein Artikel mit dem Titel «Die Kirche im Dorf lassen». Im Vergleich zum Ausland zeigt sich der Schweizer Immobilienmarkt robust, von Florian Fels aus der Handelszeitung. Auch hier eine sehr sachliche Analyse, die schlussendlich eben unterstreicht, der Schweizer Immobilienmarkt ist halt eben kein Nährboden für Sensationsmeldungen. Anders scheint es ja im Ausland zu sein und damit kommen wir zu unserem heutigen
Thema der Woche.
Ja, und wir sprechen heute über internationale Diversifikation und nehmen im Thema der Woche Bezug auf einen sehr spannenden Artikel aus der Handelszeitung mit dem Titel «Sinkende Hauspreise – Der Schweinezyklus lässt grüßen». Worum geht's? Wir haben es im News-Update kurz angesprochen. Aktuell erhält man ja dieses Bild der Schweizer Immobilienmarkt als Insel der Glückseligen und im Ausland läuft es aktuell eben überall schlecht. Und wenn man es sich aber genauer anschaut, stimmt das nur bedingt. Die einfache Konklusion des Artikels: Zyklen sind völlig normal, auch auf dem Immobilienmarkt, aber, und hier kommt eigentlich der entscheidende Punkt, diese Zyklen verlaufen eben zeitversetzt. Das heißt, es gibt eben nicht so etwas wie den europäischen oder globalen Immobilienmarkt, denn international gesehen, wenn man sich verschiedene Märkte anschaut, dann kann man sehr schön beobachten, dass die Märkte sich durchaus an ganz unterschiedlichen Punkten im Zyklus befinden. Ich kann danach vielleicht noch Zahlen nachliefern. Nun, wieso ist das wichtig? Das liefert natürlich wichtige Perspektiven, wenn man sich die Frage stellt, wie man denn sein Immobilienportfolio diversifizieren will. Da gibt es ja verschiedene Parameter, die man heranziehen kann, beispielsweise die Nutzungsart, die Lageprofile, die Laufzeiten, aber ein wesentlicher Punkt eben auch die internationale Diversifikation und damit eben auch die Streuung auf unterschiedliche Zyklenzeitpunkte. Habe ich das in etwa richtig zusammengefasst, beziehungsweise kannst du hier ansetzen und weiter ausführen?
Absolut richtig zusammengefasst. Ja, also vielleicht, was mir gefallen hat an dem Artikel, ist so ein bisschen ein Punkt, den man immer außen vor lässt, oder? Man sagt irgendwie immer, ja eben, du hast schön gesagt, Schweiz die Insel der Glückseligen und in der Schweiz ist alles gut und im Ausland ist alles schlecht. Und da ist man relativ schnell am Urteilen, vor allem aus Schweizer Perspektive. Und was mir eigentlich der Artikel gezeigt hat, sind zum Beispiel Dinge, die mir so nicht bewusst waren. Zum Beispiel, dass der Immobilienmarkt in Italien im Gegensatz zu Deutschland nach wie vor boomt. Also nicht boomt, aber nach wie vor sehr gut läuft. Vor allem seit der Finanzkrise, da hatten sie ein absolutes Tief, sich da eigentlich sehr schön erholt hat und nach wie vor schön weiter wächst. Wohingegen zum Beispiel Deutschland während der Finanzkrise nicht so sehr gelitten hat, dann quasi eine enorme, also ich nenne es jetzt mal Blasenbildung, hatte während Covid und jetzt eigentlich ziemlich krass wieder abgestürzt ist. Und das ist eigentlich noch spannend. Das heißt, weißt du, neben dem Aspekt quasi global zu diversifizieren, also du hast einerseits hast du ja, man kann sagen, entwickelte Länder oder Emerging Markets, also da hast du Unterschiede. Ich sage jetzt mal, wenn du heute tendenziell in den Emiraten investierst oder in Saudi-Arabien, und das ist ja witzig, die bauen ja wahnsinnig aktuell gerade in Saudi-Arabien, dann ist man da generell in ganz einem anderen Wirtschaftszyklus, als man bei uns ist. Und zu diesen allgemeinen Wirtschaftszyklen gibt es ja nochmal andere Zyklen, wie wir uns bewegen. Und auch da haben wir eben nur schon innerhalb der EU große Unterschiede, wenn man jetzt nur schon Italien, Spanien und Deutschland vergleicht. Wieso ist das so spannend? Also wir haben uns ja immer die Frage gestellt, wieso sollte man aus Schweizer Perspektive überhaupt im Ausland investieren? Und eben, was man bei uns halt hat, ist halt diese Stabilität, leicht steigende Seitwärtsbewegung über Jahrzehnte, und das ist ja fantastisch. Aber halt, was du in anderen Ländern halt hast, was du hier vielleicht nicht hast, ist entweder zum Beispiel mehr Volatilität, mehr Gewinnchancen, mehr Potenzial. Und deshalb ist es durchaus etwas, was man ins Auge fassen sollte, auch wenn man aus Schweizer Perspektive das tendenziell nicht so viel macht. Weil, was ich zum Beispiel sehe, bei Institutionellen im Ausland, ist es durchaus üblich. Zum Beispiel viele der Investitionen in Deutschland in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten sind Investitionen aus dem Ausland. Und ich glaube, weil wir bei uns auch in der Schweiz mit dieser Lex Koller ja eigentlich so eine starke, ich sage jetzt mal, so ein starkes Schutztor haben, denken wir selber vielleicht auch nicht so häufig über die Investition im Ausland nach, obwohl es rein theoretisch eine sehr spannende, nicht nur Diversifikation ist, aber auch eine Erweiterung des Anlagehorizonts.
Das gesagt eben, ich kann hier die Zahlen wie versprochen nachliefern. Es gibt in dem Artikel eine ganze Tabelle, wie sich der Immobilienmarkt in den letzten 10 Jahren in verschiedenen Ländern entwickelt hat, in verschiedenen europäischen Ländern. Da ist Deutschland sicher auf der negativen Seite das eine Extrembeispiel mit -10%. So etwas hat man seit Erhebung eigentlich noch nie gesehen. Es geht um die letzten 3 Quartale. Ähnlich schlecht in Luxemburg. Auf der anderen Seite Länder, wo es in die andere Richtung geht. Du hast Italien angesprochen, aber auch Polen, Portugal oder Spanien. Ja, das sieht man auch sehr schön im Immobilienmarkt. Man redet da oft meistens über Zinsentwicklungen und die sind ja zumindest im EZB sind ja die gleichgeschaltet, aber es ist eben nur einer der Faktoren, der dafür entscheidend ist. Es gibt halt eben pro Land dann auch noch ganz unterschiedliche Voraussetzungen, ganz unterschiedliche Zeitpunkte in sonstigen Wirtschaftsverhältnissen, die dafür entscheidend sein können, und es lohnt sich eben nicht, da immer alles über einen Kamm zu scheren. Schauen wir noch auf Deutschland insbesondere, auch das kommt im Artikel heraus. Das Fazit des Artikels ist im Übrigen, es besteht überhaupt keinen Grund zur Panik, auch in Deutschland nicht, obwohl das gewisse Artikel manchmal schließen lassen. Deutschland hat auch die Talsohle erreicht, weil eben abgesehen von der Zinssituation eine ähnliche Situation herrscht wie in der Schweiz. Ein extremes Unterangebot und eigentlich eine extrem starke Nachfrage nach Wohnraum.
Ja, es ist so, eben, man muss da extrem vorsichtig sein, welche der Schlagzeilen man aus der Berichterstattung sich wirklich entnimmt. Und wenn du dann halt nur liest, Preis um 10% eingebrochen, ja, okay, von welchem Zeitpunkt? Das war halt vom Höhepunkt der Covid-Preisniveaus. Und wenn du jetzt halt heute guckst, und jetzt hast du eine ähnliche Kombination wie bei uns, du hast die 10% Korrektur hinter dir und du hast eigentlich die Aussicht darauf, dass die Nachfrage nach Wohnraum auch in Deutschland, vielleicht nicht so extrem stark wie in der Schweiz prozentual betrachtet, aber tendenziell eher stark steigend ist, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, in Deutschland wieder einzusteigen.
Letzter Punkt, hast du das auch gelesen, dass anscheinend in Deutschland die Nachfrage nach Mietwohnungen gegenüber den Eigentumswohnungen stark zunimmt, und das keineswegs aus dem Grund, weil sich eben die Leute kein Wohneigentum mehr leisten könnten, sondern das ist eine Trendsache. Das Mieten wird als Wohnform in Deutschland immer attraktiver, weil es eben diese gewisse Flexibilität liefert und weil Leute offensichtlich immer weniger das Bedürfnis haben, irgendwo etwas zu kaufen und damit sich quasi irgendwo längerfristig einzuloggen, sage ich mal.
Also es gibt jetzt zwei Sachen. Man hat das gute alte Narrativ der Babyboomer, und das ist eigentlich, dass der Kauf von Wohneigentum das beste oder das wichtigste Investment im Leben ist. Okay, das wirst du wahrscheinlich auch so von deinen Eltern kennen und so weiter, von vergangenen Generationen. Da hat es halt geheißen, guck du, das Haus, das musst du haben, das ist dein Investment. Und per se, wenn du zurückschaust, ist das eigentlich keine blöde Aussage. Also ich meine, wenn man guckt, was der Quadratmeterpreis, der Landpreis gemacht hat, hat man dann in vielen Regionen, damit ist man eigentlich sehr gut gefahren. Aber ich glaube einfach, heutzutage die Generation, die heutige und die zukünftige Generation, ich glaube, die sieht das anders. Also es ist nicht in jedem Land das Gleiche. Es gibt natürlich nach wie vor Länder, und die werden wahrscheinlich auch so bleiben, wo das Kaufen das A und O ist, wo vielleicht auch zu wenig Stabilität im Vermietungsmarkt herrscht, wo das zu wenig predictable ist und man zu wenig Sicherheiten hat als Mieter. Aber gerade in entwickelten Ländern wie hier in Europa kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die aktuelle Generation diese Flexibilität dem Kauf deutlich vorzieht.
Kommen wir ganz zum Schluss ein bisschen in die Praxis. Ich meine, in Theorie tönt das schön, okay, cool. Diversifiziere ich ein bisschen, investiere ich doch im Ausland, aber der größte Blocker dürfte ja diesbezüglich sein. Erstens mal, niemand oder selten jemand hat wirklich effektiv Marktkenntnisse von den Immobilienmärkten, wo er nicht irgendwie verankert ist. Keine Ahnung, zum Beispiel, sei es ein Zweitwohnsitz oder so. Und dann auch den Zugang. Also die meisten haben ihr Netzwerk halt dort, wo sie wohnen, dort, wo ihr Investmentschwerpunkt ist, nicht unbedingt in anderen Ländern. Alternative Investitionsformen bietet die Bank eventuell mit Fonds etc., aber wenn es in die Richtung Direktinvestment geht, ist das ja schon, man startet ja da eigentlich auch wieder von Null auf. Was wäre da der beste Ansatz, oder was ist ein Ansatz, den du sagst, könnte man verfolgen, beziehungsweise was ist auch diesbezüglich eine Überlegung von Crowders, wenn wir von Internationalisierung sprechen?
Produkteplatzierung. Also, die Gedanken haben wir uns ja natürlich gemacht, und das Thema des Podcasts kommt ja auch nicht von irgendwo, so ehrlich So ehrlich sind wir ja. Immer. Aber im Grundsatz ist es ja genau das. Wenn ich gucke, wenn ich heute als Schweizer irgendwo international investieren möchte, ist die einzige Variante, wie ich das machen kann, indem ich lokal Leute kenne, indem ich lokal ein Netzwerk habe, eine Empfehlung bekomme. Und dann ist es in der Regel so, da muss ich entweder denen vertrauen und dann kaufe ich halt blind irgendwie irgendwas, was ich nicht gesehen habe, was ich effektiv niemandem empfehlen würde. Oder ich muss halt reisen, ich muss dorthin gehen, ich muss mir das Ganze anschauen. Und noch viel schlimmer, ich muss mich damit herumschlagen, ich muss es bewirtschaften. Und. Das hört nicht mehr auf. Die andere Variante ist, wie ich halt global diversifizieren könnte. Wir hatten ja jetzt das Thema, wieso es ja durchaus Sinn macht, international diversifiziert zu sein in Immobilien. Ist halt, du hast es gesagt, es ist mit Immobilienfonds, aber so echte Direktinvestments, das gibt's nicht. Das heißt, die Lösung für mich ist, wie könnte man das Crowders-Modell so aufziehen, dass es global möglich ist, mittels weniger Mausklicks direkten Immobilienbesitz zu kaufen. Also das ist quasi das, was man heute von Crowders in der Schweiz kennt, dass ich das genauso machen kann. Und zwar platziere ich dann mal 100.000 in Deutschland, vielleicht 150.000, ich weiß es nicht, in Spanien, 200.000 in Italien, vielleicht nochmal 50 oder 100.000 in Saudi-Arabien. Ich stelle mir ein richtig global, schön diversifiziertes Portfolio an direktem, echten Immobilienbesitz zusammen. Das ist eigentlich die Vision, die wir verfolgen mit der Crowders, respektive mit der Tochter, also der Schwestergesellschaft der Crowders, mit der Proportunity, indem wir die Crowders, das Crowders-Modell als globale Franchise aktuell am Hochziehen sind. Und wir sind jetzt kurz davor, in Deutschland mit einem Pilotprojekt zu starten, was wir uns übrigens nächste Woche nochmal vor Ort anschauen gehen. Ein super schönes Projekt und wir gehen davon aus, dass die erste Investitionsopportunität im Crowder-Stile in Deutschland bereits schon in diesem ersten halben Jahr möglich sein wird.
Darüber werden wir sicher auch noch sprechen, wenn es dann soweit ist. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren bei der 100. Episode. Ich hoffe, Sie sind auch bei den nächsten 100 noch dabei. Danke für deine Zeit, Robert. Bis zum nächsten Mal.
Aber Micky, jetzt muss ich schon noch was loswerden.
Ja, bitte.
Also für das, dass es die 100. Jubiläumsepisode war, wurde mir hier zu wenig gefeiert.
Ja, schon.
Ich glaube, auf nächstes Mal müssen wir vielleicht ein paar spannende, gut, wir hatten natürlich zum Crowders-Jubiläum haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber könnten wir uns da irgendwie noch was aus dem Hut ziehen?
Da können wir uns was aus dem Hut ziehen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, es vorzubereiten. Das werde ich machen, versprochen. Bis dahin wünsche ich alles Gute.
Vielen Dank,
Vicky. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.